Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Und man hat so eine Aromenbombe und jeder kann dem Essen nochmal seinen eigenen Twist geben.
In dieser würzigen Folge Genusstalk erwartet uns eine pikante Entdeckungsreise. Ich begrüße Hendrik Dockhorn, den Gewürzsommelier und kreativen Kopf hinter Kraut und Korn. Mit seinen handgemachten, nachhaltigen Gewürzmischungen aus der Eifel verleiht er Gerichten das gewisse Etwas. Mit ihm tauche ich jetzt in die Welt der Aromen ein und erfahre, wie die Magie der Gewürze entfaltet wird. Hi Hendrik, schön, dass du da bist.
Hallo Johannes, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Bevor wir wirklich zum würzigen Teil kommen, hilf uns doch einfach mal mit einem kleinen Überblick über deinen Werdegang, wie du überhaupt so deine Leidenschaft für Gewürze entdeckt und entwickelt hast.
Ja, also ich habe eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht nach dem Abi und bin da irgendwie aus dem Nichts in eine kulinarische Welt eingestiegen und war vom ersten Moment an total verzaubert. Das habe ich dann über 20 Jahre in unterschiedlichen Hotellerien und Gastronomien in Berlin, in Norddeutschland überall ausgelebt und bin zum Thema Gewürze mit einem riesengroßen Zufall gekommen. Das war nie geplant. Das Ganze ist entstanden aus einer Familienfeier. Die Taufe von unserem Sohn stand an. Ich koche für mein Leben gerne. Und ich habe einfach gesagt, Vorspeisenbuffet mache ich selber. Wir waren irgendwie 60, 70 Leute, Familie und Co. Und habe dann eigentlich das als Chance genommen, meiner Frau Feinkostprodukte unterzujubeln, dass sie nicht meckern kann, wenn ich groß einkaufe. Hab gesagt, ich mache eine Kräuterbutter selber und eine, also eben frisch und eine, da gucke ich mal, was der Markt hergibt. Und habe 6, 7 Kräuterbuttermischungen gekauft, von einfach günstig bis echt hochpreisig. Und war total konsterniert und super enttäuscht. Denn für mich muss eine Kräuterbutter eigentlich nur eins ausstrahlen. Im ersten Moment, beim ersten Bissen muss ich wissen, oh Mist, ich kann nicht mehr aufhören, weil der einfach super ist. Und das war da überhaupt nicht der Fall. Viel zu viel Salz drin, zum Teil Aromen drin, Zucker drin. Und auch da habe ich dann gar nicht so großartig drüber nachgedacht. Habe einfach gesagt, Mensch, das kann ich doch besser. Und habe so aus dem Affekt 150, 180 Kräutergewürze, würzende Zutaten gekauft und habe mich einen Abend mit einer Flasche Wein und diesen ganzen Zutaten in der Ferienwohnung verschanzt und habe einfach mal gerochen und probiert und so weiter. Und das, was dabei rauskam, waren die wilden Kräuter die allererste Mischung. Und das hat sich im Freundes- und Bekanntenkreis und natürlich auch bei der Taufe so unfassbar verbreitet. Da gab es so tolles Feedback, dass ich gesagt habe, cool, das scheint mir irgendwie zu liegen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Lass uns doch mal ein Hobby draus machen, womit ich vielleicht auch ein bisschen Geld verdiene. So, das war wirklich so die allererste Idee. Und ja, dann kam so eine Mischung nach der anderen dazu. Dann wurde es irgendwie immer größer und immer schneller. Und mittlerweile sind es knapp 35 Produkte.
Die 35 Produkte, ja, die du alle in der Eifel herstellst. Aber warum plötzlich die Eifel? Und spielt denn auch die Region irgendwie eine wichtige Rolle dort vor Ort?
Also die Eifel wegen der Liebe. Ganz einfach und ganz klassisch. Ich habe meine Frau in Berlin kennengelernt. Wir haben da 7, 8 Jahre zusammen gelebt und wir hatten unabhängig voneinander schon immer den Traum und das Lebensziel, auf dem Land irgendwie mit Haus und Kind alt zu werden. Und sie kommt aus der Eifel und ich habe irgendwann in Berlin gemerkt, dass mir so ein bisschen der Saft ausgeht. Ich habe meinen Job damals geliebt in der Hotelgastronomie, habe Hotels beraten, Restaurants beraten, habe Großveranstaltungen gemacht. Und wenn ich etwas mache, dann brenne ich dafür. Und ich habe einfach gemerkt, ich finde da keinen Ausgleich mehr. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt wird's Zeit, ab aufs Land. Und dann ja, war halt die Wahl Eifel oder Ostwestfalen, wo ich herkomme. Und für mich war Ostwestfalen ganz klar raus. Und die Eifel ist wunderschön. Und am Ende des Tages sind wir sogar in ihrem Heimatdorf gelandet. Also einfach wunderschön. Und mit dieser ganzen Natur um uns rum, mit auch dem großen, starken Thema Wildkräuter in der Eifel, ich habe da mehrere Wildkräuterkurse und auch Kochkurse mitgemacht, kam irgendwie dann die Idee auf, aus dem Affekt der Taufe, ungewöhnliche Zutaten und Wildkräuter mit klassischen Kräutern und Gewürzen zu paaren. Denn das war schon bei mir in der Ausbildung so, ab dem ersten Tag, ich wollte den Gästen nie einen schönen Abend bereiten, sondern es sollte immer was über Außergewöhnliches sein. Ich wollte überraschen, ich wollte Freude und Emotionen erzeugen. Und genau das habe ich eben bei Kraut und Korn auch geschafft, dass einfach durch diese Kombination der ungewöhnlichen Zutaten mit den gängigen Kräutern einfach ganz neue Aromenwelten, überraschende Aromen entstehen. Mhm. Und ich bin einfach wahnsinnig, ja, dankbar und happy, dass ich das machen darf, jeden Tag.
Und das ist auch so ein bisschen die Philosophie hinter Kraut und Korn, also überraschen mit Mischungen, die so bisher noch nicht gab, die irgendwie den Gaumen reizen, die Nase vielleicht ja auch, alle Sinne, die man letzten Endes dann da einsetzt. Oder gibt's da noch so ein, zwei Dinge, wo du sagst, ja, das ist der Kern hinter Kraut und Korn?
Ja, es sind eigentlich zwei Dinge. Zum einen war ganz klar, also so vor 10 Jahren, glaube ich, ist das Thema Gewürze in Deutschland wieder richtig sexy geworden. Durch neue, junge Brands, die einfach Sachen anders gemacht haben, neue Mischungen kreiert haben. Und für mich war immer klar, ich möchte nicht einfach das Gleiche machen, sondern es muss irgendwas Neues sein und es muss irgendwo was Besonderes sein. Und diese Kombination aus den ungewöhnlichen Kräutern und Wildkräutern, die ich eben in der Eifel so richtig kennengelernt habe, hat sich ergeben, und das ist bis heute der Kern. Es ist absolut alltagstauglich, aber es schmeckt einfach anders in den Kompositionen. Und für mich war auch direkt klar, wenn ich ein Unternehmen gründe und dieses Privileg habe, mein eigenes Unternehmen zu haben und aufbauen zu dürfen, dann geht das nicht, ohne auch immer ein Stück weit zurückzugeben. Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch ganz groß geworden in den letzten Jahren. Ich habe mit Kräutern und Gewürzen einfach zum Teil wahnsinnig lange Transportwege. Das lässt sich auch nicht ändern. Pfeffer anbauen in der Eifel ist schwierig. Ingwer und Kurkuma gibt es schon die ersten Versuche, aber das wird alles noch ein bisschen dauern. Und deswegen unterstützen wir unter anderem Kitas und also Kindergärten und Schulen, Grundschulen damit, dass wir mit altem nachhaltigem Saatgut, was so nicht mehr stark kultiviert wird, die Biodiversität fördern, aber eben auch die Kids einfach denen zeigen, was für Arbeit in so einem ganz einfach natürlichen Produkt steht. Und jetzt gerade gehen wir noch einen großen Schritt weiter. Am letzten Montag kam der erste 3,5 Tonner von den Nordeifel-Werkstätten. Das ist eine große Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Der hat die Etikettiermaschine abgeholt, die Gläser und die von mir produzierten Gewürzmischungen. Und die etikettieren und füllen jetzt für mich ab, weil es einfach alleine nicht mehr zu machen ist. Also absolut keine Chance. Und es gibt halt auch bei uns in der Eifel, das ist wunderschönes, grünes, plattes Land, aber es gibt so gut wie keine Gewerbeflächen. Das heißt, der ursprüngliche Traum von der eigenen Manufaktur war relativ schnell ausgeträumt. Und ich bin wahnsinnig happy über diese ganz tolle Kooperation, die wir auch noch weiter ausbauen werden, weil ich eben auch da einen Mehrwert wieder schaffe, der aber auch für mich als Unternehmer und für uns als Kraut und Korn elementar ist. Denn ohne die Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeiter bei den Nordeifelwerkstätten, können wir nicht weitermachen.
Nachhaltig, fair, das sind dann so die Stichworte. Wie wichtig ist dir denn auch dann die Herkunft der Grundzutaten, ne? Pfeffer zum Beispiel, es gibt ja noch ein paar andere Dinge, die eben von weiter her kommen, aber letztendlich, ja. Wie wichtig ist dir dann auch zu wissen, woher, von welchen Gewürzbauern etc. das Ganze kommt?
Also das ist auf der einen Seite sehr, sehr wichtig für uns, deswegen beziehen wir auch zum Teil direkt aus den Ländern. Das ist für uns als ganz kleine Manufaktur wirklich schwierig. Wenn eine Palette aus Sri Lanka kommt, dann sind das mal eben 6 Monate Vorlaufzeit mit Transport, Zoll und allem. Und den Hauptteil der Gewürze, der Rohwaren, die beziehe ich über deutsche Großhändler, die einfach an das Lieferkettengesetz gebunden sind, die auch einfach die eigenen Labors haben, das heißt, die umfangreichen Qualitätskontrollen durchführen, denn es wäre so überhaupt nicht möglich für mich, alle Zutaten aus aller Welt selber zu beziehen. Dafür sind wir, und das liebe ich auch, einfach noch zu sehr Manufakturen zu klein.
Aber Geschmack und Qualität hängt natürlich ganz stark vom Grundprodukt dann auch ab. Du hast ja gerade erwähnt, Labore, die dann auch sehr wahrscheinlich genau kontrollieren, ne, was da tatsächlich auch ankommt, dass da nichts irgendwie beigemischt ist, was eben kein Pfeffer oder sonst was ist.
Genau.
Was gibt's da für ein Qualitätskriterium bei Gewürzen? Ist das dann auch irgendwie messbar oder ähnliches?
Ja, da gibt es ganz viele. Also das allerwichtigste Qualitätsmerkmal beziehungsweise das wichtigste Werkzeug, das haben wir alle. Das ist nämlich unsere Nase und das ist unser Gaumen. Das heißt, es ist ganz klar, neben den ganzen wissenschaftlichen Laborwerten und da der Einwandfreiheit der Gewürze, der Qualität, geht es natürlich immer um die Aromatik. Und ich kaufe alles, was geht, so groß wie möglich, so ursprünglich wie möglich ein. Das heißt, ganze Pfefferkörner, keinen gemahlenen Pfeffer, ganze Früchte und Blätter, wir vermahlen die selber, weil auch bei Gewürzen geht es darum, das sind natürlich getrocknete Waren, aber es geht da beim Mahlen sofort um Frische, denn in dem Moment, wo ein Gewürz oder auch ein Kraut zerkleinert wird, egal in welcher Form, werden ätherische Öle freigesetzt und die verfliegen natürlich.
Und somit leidet natürlich dann auch der Geschmack und letzten Endes fällt natürlich auch das, was so ein Gewürz ausmacht, über die Zeit, wo es rumsteht, ne? Muss man dann auch einfach sagen. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, mit den wilden Kräutern fing es an. Es sind jetzt über 30 verschiedene Gewürze und Salze, die du im Sortiment hast bei Kraut und Korn. Wie kommst du denn immer wieder auf neue Gewürzmischungen? Was für ein kreativer Prozess steckt denn da dahinter?
Das kann ich nicht festmachen. Das kommt dauernd. Also ich habe locker noch 50, 60 Gewürzmischungen und auch andere Feinkostprodukte, die ich super gerne sofort umsetzen würde, denn die Inspiration ist an jeder Ecke. Als ein Beispiel unser Waldspaziergang. Das ist eine Mischung für Soßen und Fonds mit Blaubeeren, Kiefernadeln, Fichtennadeln, Steinpilzen drin. Die Idee ist gekommen, als wir mit den Hunden, unserem Sohn, mit der Familie nach einem Regen im Wald unterwegs waren und diese unfassbar tollen, intensiven Aromen bei mir in die Nase gegangen sind. Und ich wusste sofort, das will ich im Glas einfangen. Das soll eine Gewürzmischung werden für Soßen und Fonds, um einfach da eine ganz andere Aromenstruktur und Tiefe zu erzeugen. Und wenn ich so eine Idee habe, dann gehe ich in die Versuchsküche, dann nehme ich mir die Zutaten, von denen ich das Gefühl habe, die könnten gut passen, stelle mir die hin. Während ich mische, es wird natürlich alles im Gramm genau rezeptiert, lasse ich Sachen weg, die ich eigentlich geholt habe, habe neue Ideen, hole die dazu. Und jede einzelne Gewürzmischung, also auch die anderen Produkte, auch beim Senf, also jedes einzelne Produkt von uns, da hatte ich eine Idee, habe die rezeptiert und habe nach der ersten Rezeptur gesagt, das kann ich nicht besser, da gehe ich nicht mehr dran. Also das ist so ein wahnsinnig intuitiver Prozess, der unfassbar viel Freude macht.
Klingt für mich, und ich stelle es mir auch schon kompliziert vor, dann so ein harmonisches Geschmacksprofil zu schaffen. Du hast ja jetzt so ein bisschen von deinem Werdegang erzählt, aber hast du da auch ja die Gabe, gut Dinge rauszuschmecken, um zu sagen, noch eine Prise von dem, aber so stelle ich es mir vor, dass es sein kann, weil wenn du sagst, ja gut, ich mische das, ich probiere es dann in irgendeiner Art und Weise und dann passt's, dann musst du ja schon da so ein intuitives Gespür dafür haben.
Ja, da habe ich, glaube ich, einfach Glück gehabt. sonst wird es jetzt auch Kraut und Korn nicht geben. Das war mir natürlich auch vorher nicht bewusst. Also ich bin schon kulinarisch sehr vielfältig aufgewachsen. Wir haben als Familie schon immer unfassbar viel Urlaub in Frankreich gemacht. Die französische Küche war natürlich sehr einflussreich. Meine Eltern haben beide gekocht. Jeder hatte seine Spezialitäten. Und ich war auch als Kind schon Töpfegucker und alles. Ich bin sogar in der 5., 6. Klasse zu meiner Oma gefahren und habe mit ihr zusammen die heißgeliebte Zucchini-Suppe gekocht. Das heißt, ich war da einfach schon super interessiert und über die Ausbildung hat sich natürlich das kulinarische Bewusstsein stark weiterentwickelt. Dazu dann Auslandsreisen, Südamerika, La Réunion, Asien. Und am Ende des Tages muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Glück gehabt, dass ich da so ein Faible für habe, weil sonst könnte ich das heute echt nicht so machen. Und natürlich kommt mittlerweile jetzt nach 4 Jahren auch ganz, ganz viel Erfahrung dazu. Denn man darf nicht vergessen, eine Gewürzmanufaktur aufzumachen, das kann man so nicht lernen. Das heißt, das ist alles komplett autodidaktisch, was ich mir über die Jahre mit unfassbar viel Lesezeit beigebracht habe und natürlich auch sehr, sehr viel probieren einfach. Deswegen ist es einfach mittlerweile so, dass ich wirklich, glaube ich, ein sehr gutes Gespür für Harmonien habe, aber auch immer wieder, ich kann nicht sagen, woher Ideen und Geistesblitze kommen, die dann eben dieses Besondere ausmachen.
Dass man einfach tatsächlich, ne, du hast das Beispiel ja genannt, durch die Natur marschiert und dann denkt, ach, diesen Geruch oder diese Situation will ich jetzt in einer Geschmackskombination einfangen und kann mir das sehr gut vorstellen, dass es zu XY passt. Und das ist natürlich schon auch was Besonderes, wenn man das dann so wahrnimmt und dann tatsächlich zu einem späteren Zeitpunkt auch so reproduziert, dass es dem Gefühl, ja, es ist ja im Endeffekt auch ein Gefühl, das Gefühl so einfängt und letzten Endes dann auch erlebbar macht für andere. Spielen da die Jahreszeiten und auch so regionale Gegebenheiten oftmals eine Rolle, wenn du dann da so unterwegs bist und überlegst und denkst, ach, was könnte jetzt gut für den Winter passen oder ein Frühlingsgewürz, ein Sommergewürz, weil ne, anderes Essen, andere Jahreszeit, bedarf ja sicherlich auch eine andere Würzung.
Ist auf jeden Fall so. Also es ist nicht so, dass ich das bewusst mache, sondern dadurch, dass wir einfach natürlich sehr, sehr viel in der Natur draußen sind, dadurch kommen eben diese saisonalen Impressionen. Und die Fingersalze zum Beispiel sind entstanden mitten im Sommer. Die Fingersalze sind ja so eine eigene Idee. Das ist ein hauchzartes Fleur de Sel. Und das tränke ich mit naturreinen Fruchtölen. Und dann mische ich das noch mit Kräutern und Gewürzen. Das heißt zum Beispiel das Fingersalz Orange Rosmarin. Das ist ein naturreines Orangenöl. Und das wird kurz nach der Ernte aus den Schalen gepresst. Das ist wahnsinnig intensiv. Und dann vermische ich das Ganze noch mit gemahlenen Orangenschalen und mit Rosmarin. Und bei diesen Fingersalzen wollte ich einfach diese Fruchtfülle des Sommers einfangen, aber eben gepaart mit Gewürzen. Und die Idee ist, dass wenn das Essen auf dem Tisch steht, dann kann jeder mit den Fingern ins Glas gehen, aber natürlich auch gerne mit dem Löffel, und bröselt dieses hauchzarte Fleur de Sel, diese Pyramiden über das fertige Essen. Durch dieses Zerbröseln werden die ätherischen Öle nochmal freigesetzt und man hat so eine Aromenbombe und jeder kann dem Essen nochmal seinen eigenen Twist mitgeben. Mhm. Also da ist natürlich viel, was sich saisonal entwickelt. Aber das ist nicht bewusst, das passiert einfach durch die Natur drumherum.
Ja, hast du auch dann immer direkt so einen Einsatzzweck und ein Gericht vor deinem inneren Auge, wenn du sagst, ah, Fingersalz, Orange und so weiter und so fort, bis hin letzten, na klar, gut, die wilden Kräuter eignen sich ja wunderbar zur, hast du ja auch schon erzählt, die Geschichte, zur Kräuterbutter, aber gerade so was Spezielles, hast du da auch immer einen Anker, einen kulinarischen Anker vor Augen, für das es sich besonders eignet?
Ja, das entsteht, während ich die Mischung das erste Mal mache. Da geht's dann schon ganz klar in eine Richtung, in eine Idee. Egal, ob ich jetzt mit Frucht arbeite, mit den Ölen oder ob ich mit einzelnen Hauptkomponenten einer Gewürzmischung arbeite, das geht schon immer sehr, sehr schnell, dass ich über diese kulinarische Vielfalt, die ich einfach über die Jahrzehnte kennenlernen durfte, dann relativ schnell mich in eine Richtung bewege und dann noch eine andere Alternative vielleicht mache, so wie bei den Fingersalzen, die dann einfach zu einem anderen Essen wieder optimal passt. Das kommt im Prozess dazu.
Ja, also ich bin ja auch Gott sei Dank in den Genuss von einigen Gewürzen gekommen, die du mir zur Verfügung gestellt hast und dafür auch schon mal danke. Und ich habe ja verschiedene auch ausprobiert, wie die erste Gewürzmischung, die wilden Kräuter für Kräuterbutter. Und man muss ehrlich sagen, das ist jetzt nicht klassisch einfach nur grüne Kräuter, sondern sind auch kleine Blumen drin und so weiter. Also wirklich etwas, was man ja sehr geschmackvoll wahrnimmt. Das ist eine, aber auch dann im Bereich der Kräuterpfeffer, weil du ja auch sagst, Kräuter mit Mischung eines Gewürzes, das ist so dein Steckenpferd, deine Spezialität. Auch da ist es total spannend, was dann, ja, die Pfeffrigkeit einerseits vom Pfeffer, ich weiß gar nicht, was es für eine Basis jetzt genau in dem Fall ist, an Pfeffer. Es ist aber auch, glaube ich, kein einfacher schwarzer Pfeffer, wenn ich das so rausgeschmeckt habe, sondern es war irgendwas anderes, aber das kannst du ja auch gleich nochmal sagen. Mit der Kombination der Kräuter ist es halt auch nochmal ein ganz anderes Geschmackserlebnis, weil man kriegt einfach nochmal eine ganz andere Würzkomponente dazu, als einfach nur schwarzen Pfeffer. Und gerade zu einem Stück Fleisch, aber auch auf Fisch kann ich mir sowas durchaus sehr gut vorstellen. Auch Gemüse einfach nochmal. Ich hatte es gestern mit zusätzlichem Salz einfach selbst gemörsert. Das war grobes Alpensalz von euch und habe dann daraus meine eigene Gewürzmischung nochmal kreiert. ich hatte keine Pfeffermühle gerade griffbereit und so habe ich es einfach in den Mörser getan und habe damit Pommes, aber auch das Fleisch mitgewürzt und es hat einfach wirklich eine ganz eigene einen ganz eigenen Geschmack entfaltet, den ich gar nicht so erwartet hätte.
Ja, genau, das ist es. Also der Wildkräuterpfeffer ist einer der besten Beispiele, wie so unterschiedliche Welten zusammenspielen. Da war der Grundgedanke, ich wollte eine Pfeffermischung machen, bin aber auch sehr, sehr schnell auf Brennnesselsamen, Petersiliensamen gekommen, weil meine Idee war, dass egal, ob es jetzt Fleisch ist oder Gemüse, dass der Pfeffer von Anfang an mit in die Pfanne kommt und das mit anröstet. Und das können natürlich Samen generell wahnsinnig toll, die entwickeln eine aromatische Wucht, das ist großartig. Dann hat meine Mutter mir von einer Reise aus dem Bhutan einen Zitronenpfeffer mitgebracht. Und der Zitronenpfeffer aus dem Bhutan ist ein wild gewachsener Pfeffer, ist kein botanisch echter Pfeffer, aber wird dem Pfeffer zugeordnet mittlerweile, weil er einfach ähnliche aromatische Eigenschaften hat. Und der hat eine unfassbare Zitronenwucht dabei. Und dann fing es natürlich erstmal an, sie hatte mir den aus dem Urlaub mitgebracht, irgendwie vielleicht 50 Gramm, wo zur Hölle kann ich den überhaupt herkriegen? Und hatte dann einfach das Glück, dass ich auf einen Speziallieferanten gestoßen bin, der den im Programm hatte. Dann sind Holunderblüten mit drin, denn ich arbeite sehr, sehr gerne mit Blüten, denn die machen einen sehr vollmundigen Geschmack, die haben dieses süßliche Aroma, ohne dass natürlich irgendwo eine Süße wirklich vorhanden ist. Und so kam der Wildkräuterpfeffer, einer der Bestseller bis heute, zustande, weil ich auch da nicht einfach so eine Pfeffersinfonie oder sowas haben wollte, sondern eben wieder was Besonderes, wo die Leute, die Kraut und Korn probiert haben, auch sofort schmecken, boah, das ist da drin.
Total spannend. Also ich kann es einfach auch nur empfehlen. War sehr überrascht, weil man hat einfach immer, wenn, dann klassisch irgendwie einen Pfeffer oder eine Pfeffermischung. Und das war schon auch nochmal ein geschmackliches Erlebnis, was ich bisher auch noch nicht so hatte. Finde ich extrem spannend. Jetzt hast du ja auch gesagt, Bezug von einigen Gewürzen für die Grundmischung kann dich manchmal vor Herausforderungen stellen. Gibt es denn auch irgendwie eine Mischung, die du bisher noch nicht herstellen konntest, aber gerne würdest, weil es einfach aus irgendeinem Grund nicht möglich war?
Das hatte ich bisher, ich überlege gerade, noch nicht so direkt. Es gibt, ja, es gibt noch so ein, zwei Träume. Unsere Hochzeitsreise haben wir nach La Réunion gemacht, gehört zum französischen Staatsgebiet, liegt grob gesagt in der Nähe von Madagaskar. Und dort gibt es unfassbar großartige Chili-Sorten, die es auch nur dort gibt bisher. Und da würde ich gerne einsteigen, weil die haben eine wahnsinnig spitze, intensive Schärfe, die aber nicht so lang anhaltend ist und haben so eine tolle Fruchtnote dabei. Und das ist zum Beispiel was, die würde ich gerne nochmal irgendwann in ein Produkt einbauen. Aber bei der ganzen Reizüberflutung an Kreativität, die ich habe, muss ich da einfach Stück für Stück abarbeiten. Denn ich mache ja auch Senfe selber, auch einfach aus dem Grund, ich habe keine Senfmühle gefunden, die bereit war, da mit mir eine Kooperation zu machen. Daraufhin habe ich mir das auch alles selber angeeignet. Wir machen Würzöle, wir haben Gin und Eierlikör im Angebot. Das heißt, es ist so eine totale Spielwiese, wo ich aber auch natürlich bei Gin und Eierlikör mit befreundeten Brennereien zusammenarbeite. Eine Ölmühle habe ich auch nicht mal eben, die kann man sich mal nicht mal eben noch irgendwo hinstellen. Und deswegen ist einfach, also mein Hauptproblem ist, dass der Tag nicht 48, 96 Stunden hat wie gesagt, Kreativität für Mischungen, da muss ich immer mal wieder, also vieles hinten anstellen.
Ja, wenn man so viele Ideen im Kopf hat, dann muss man tatsächlich überlegen, was mache ich jetzt als erstes, was lässt sich vielleicht auch einfacher umsetzen und was sind lange Projekte,
genau.
Die man dann so nach und nach angeht. Likörchen ist ein sehr gutes Stichwort. Ich habe mich total gefreut. Ich wusste ja gar nicht, was du mir schickst. Und als ich dann das Paket aufgemacht habe und dann eine Flasche Eierlikör entdeckt habe, habe ich gedacht, oh, wusste ich gar nicht. So im ersten Moment habe ich gar nicht, ne? Ich war auf Gewürze gepolt und dann, ja. Ach ja, schau an, ein Eierlikör. Und ja, Eierlikör ist natürlich irgendwas, was da so ein bisschen aus der Zeit gerückt ist. Aber dann habe ich den erstmal kalt gestellt. Der hat es auch bis heute natürlich nicht mehr erlebt, das heutige Gespräch, weil er vorher schon getrunken worden ist. Und der war ja einfach herrlich. Ja, ich habe ihn mit meiner Mutter getrunken und die hat sich auch gefreut, hat gesagt, ach, Eierlikör, das ist ja mal spannend. Und dann haben wir diese Flasche aufgemacht, haben es schön in Likörgläschen gefüllt und haben dann an einem Sonntag mal einen kleinen Schluck oder einen zweiten kleinen Schluck genommen, weil er wirklich speziell und ja einfach auch lecker geschmeckt hat. Also da ist natürlich auch sicherlich irgendein Gewürz mit drin.
Klar, sonst wäre es zu langweilig. Also erstmal muss ich sagen, dass ich, das hört sich vielleicht blöd an, aber bis zu meinem eigenen Eierlikör keinen Eierlikör gemocht habe. Vielleicht habe ich aber auch nie einen wirklich guten probiert. Wir haben Eierlikör gemacht mit Kuchenrausch. Kuchenrausch war der Ursprung, das ist das Kuchengewürz, was ich gemacht habe. Ich wollte so eine Grundaromatik in ganz einfachen Kuchen, Waffelteig, Pfannkuchenteig bekommen, der aber nicht gleich voll Weihnachten ist. So, weil bei Kuchengewürz denkt man eigentlich direkt an Weihnachten, an Lebkuchen und so weiter und so fort. Das wollte ich aber nicht. Und bin auch da aus, ich kann echt nicht sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie frische Maulbeeren gegessen, aber ich wusste sofort, dass die Basis von diesem Kuchengewürz getrocknete Maulbeere und Orangenschale ist. Und der Kuchenrausch ist echt toll geworden. Also beste Lob von meiner Frau, die bei uns backt, so ganz klassisch, weil das ist nicht mein Steckenpferd bisher gewesen. Und die war komplett begeistert. Also die hat gesagt, das ist so toll, das ist so rund, man kann nicht genau festmachen, was es ist, was drin ist, aber es schmeckt einfach ganz speziell und trotzdem dominiert es nicht. Und dann kam über das Thema Backen. Ich habe dann auch sehr intensiv angefangen zu backen und backe mittlerweile auch sehr, sehr gerne. Und dann kam so die Assoziation, naja, backen mit Eiern. Ich hatte kurz vorher meinen ersten Gin rausgebracht. Auch das einfach, weil ich Bock drauf hatte, weil ich sehr gerne Gin trinke. Und dann kam irgendwie da diese Assoziation zu einer zweiten Spirituose, zu Eierlikör mit Kuchenrausch. Und dann habe ich einen befreundeten Brenner angerufen, habe gesagt, Mensch, wie sieht's aus? Magst du das mal ausprobieren? Dann hat er gesagt, klar, schick rüber. Dann hatte ich irgendwie 2 Wochen später meine ersten Proben da. Und war mega skeptisch, hat eine Blindverkostung gemacht und den Eierlikör mit Kuchenrausch habe ich einfach ausgetrunken. Also das war einfach und war im Nachhinein sehr glücklich, dass es auch mein Produkt war. Der ist auch unfassbar eingeschlagen. Also man muss da ganz klar sagen, alle Leute, die gesagt haben, ich mag keinen Eierlikör, die den probiert haben, die haben danach noch ein zweites und drittes Gläschen getrunken. So, und das sind einfach so Sachen, ich liebe diese offene Spielwiese der Feinkost. Ich habe nie geplant, Produkte außerhalb von Gewürzmischungen zu machen, habe aber einfach ganz schnell gemerkt, warum zur Hölle sollte ich mich einschränken? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil es so wahnsinnig viele leckere Sachen zu entdecken gibt.
Ja, und Eierlikör und Kuchenrausch ist ja auch eine super Kombination.
Genau das.
Vor allem, wenn es einfach nach mehr schmeckt. Und das stimmt tatsächlich. Also man muss sich dann auch bremsen und sagen, okay, gut, es reicht auch noch fürs nächste Wochenende, wenn es dann wieder Likörchenzeit ist. Ne?
Ja, also da ist so eine Flasche ist sonst, ohne dass man wirklich es merkt, ja. Sehr, sehr schnell.
Ja, 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 ja. Ja. Wo können denn Kunden deine Gewürzmischungen und alles andere, was ihr im Sortiment habt, überhaupt kaufen? Und gibt's das dann auch überall zu probieren? Weil Gewürze, da riecht man natürlich auch mal gerne dran, wenn es so aus einer Manufaktur kommt. Mit welchem Partner arbeitest du da zusammen? Außer natürlich, klar, man kann es bei euch im eigenen Online-Shop bestellen.
Genau, also auch das ist wieder, war von der ersten Sekunde an totale Überzeugung. Grundidee ist, es gibt Kraut und Korn in den Geschäften, wo ich immer zu viel Geld lasse. Also ganz klar, Thema ist Lieblingsladen ums Eck. Wir verkaufen nur im Fachhandel, das heißt im Feinkosthandel, regional auch ein bisschen in Touristinformationen, Restaurants, die mit unseren Sachen kochen. Und da bin ich mega stolz drauf, die sogar auf die Speisekarte schreiben, dass es drin ist. Und Weinfachhandel, Concept-Stores, Hofläden. Das heißt, wir sind und wir bleiben definitiv im Fachhandel. Das ist mir ganz wichtig. Ich kriege laufend Anfragen von den großen LEHs, von den großen Supermarktketten. Aber da hat Kraut und Korn einfach keinen Platz. Ich möchte, dass die Leute Kraut und Korn mit der gleichen Leidenschaft in ihren Läden verkaufen, die ich halt auch reinstecke. Und das funktioniert total gut. Und das ist auch der Grund, warum es Kraut und Korn nicht auf Amazon gibt, zu kaufen gibt. weil ich finde, wenn es irgendwas nicht auf Amazon zu kaufen gibt, das ist was Besonderes. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wir haben um die 80 Händler deutschlandweit, auch schon in Österreich. Wir haben Anfragen aus anderen europäischen Ländern, die ich bisher nicht befriedigen konnte, weil einfach das natürlich jedes Einzelne hat ein eigenes Lebensmittelrecht etc. pp. Und wir haben auch extrem enge Bindungen zu unseren Händlern. Die bestellen per WhatsApp, ich bin mit fast allen per Du. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und deswegen bleiben wir im Fachhandel, ganz klar.
Eine Übersicht gibt es auf eurer Webseite, wo ich das kaufen kann vor Ort?
Genau, da steht die Händlerliste, das ist auf der Webseite. Da fehlen sicherlich immer noch 3 oder 4 Händler, weil ich nicht mit allem hinterherkomme. Wir haben jetzt, ich rede manchmal von ich und manchmal von wir haben in 4 Jahren jetzt um die 80.000 Produkte verkauft. Und ich mache das bis auf eine Aushilfe und meine externen liebgewonnenen Partner wie Grafikerinnen, Social Media Agentur und Co. eben alles selber. Und deswegen ist auch die Natur der Sache, dass immer irgendwas eigentlich noch zu tun ist.
Und man kann es dann bei euren Partnern auch ja erleben, das Gewürz, bevor ich es kaufe? Oder wie ist das Prinzip dann vor Ort? Macht das jeder anders? Oder sagst du auch, optimalerweise sollte man die Gewürze auch erleben können, riechen, vielleicht auch bei einer Verkostung oder Ähnlichem dann auch richtig erleben können?
Genau, also das macht jeder Händler prinzipiell für sich selber. Wir schicken aber den Händlern auch kostenlose Probegläser mit. Immer wenn sie mal wieder welche brauchen, sagen sie einfach Bescheid, weil das ist für uns elementar. Ist auch für mich elementar, dass man das direkt riechen und erleben kann und so sofort im Laden merkt, was bei uns eben ein bisschen anders ist. Und zusätzlich kommen Verkostungen, die ich hier in der Umgebung immer sehr, sehr gerne selber mache, die aber auch die Händler sonst immer für sich machen. Und das ist bei jedem ganz individuell. Aber wir begrüßen das natürlich extrem, wenn die Leute sich direkt im Laden verlieben können.
Riechen, erleben und natürlich dann auch Verkostungen passt wunderbar zum Übergang. Du bist gerade dabei, deinen Gewürzsommelier zu machen, dich dort weiterzubilden. Wie kam es dazu? Hast du einfach gedacht, okay, ich kann zwar schon eigentlich relativ gut schmecken, entwickelt ständig neue Gewürzmischungen, die auch super passen, aber was gab jetzt den Ausschlag zu sagen, okay, ich mache jetzt hier mal noch eine Weiterbildung in Richtung Gewürzsommelier?
Ausschlaggebend war, dass es eigentlich, also nicht nur eigentlich, dass ich mir alles komplett autodidaktisch beigebracht habe und dass ich immer den Wunsch hatte, das irgendwie gern nochmal fachlich zu untermauern und eben einfach auch das Gefühl hatte, ich kenne noch längst nicht alles, was ich machen kann und es gibt noch so viel Neues, was ich zu entdecken habe. Und ich habe ganz zufällig einen Podcast gehört mit der Kuratorin des Deutschen Gewürzmuseums hier in Kulmbach, Frau Dr. Mahn, und habe da kennengelernt, dass es diesen Gewürzsommelier gibt. Ist auch ein ganz kleiner, exklusiver Kurs. Es gibt jedes Jahr nur 20 Teilnehmer, mehrere 100 Bewerbungen. Und ich muss auch noch richtig für die Prüfung büffeln, weil das schon echt, also harter Tobak ist, super interessant, aber wenn man Gewürzsommelier ist, dann ist man halt auch wirklich Gewürzsommelier. Und während wir Aufnahmen nehmen, bin ich auch gerade in Kulmbach und habe heute den ganzen Tag gebüffelt. Und es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Also zum einen ist es natürlich wahnsinnig spannend, sich mit den anderen Teilnehmern auszutauschen. Aber es gibt so viel, was ich noch nicht wusste. Und das ist halt das Tolle. Ich habe jeden Tag eigentlich irgendwas Neues.
Ja, bist du da so ein Exot darunter, weil du natürlich eine Gewürzmanufaktur hast, oder sind das alle Teilnehmenden, die dort sind, irgendwie mit dem Thema ja Gewürze unterwegs, oder sind das ganz bunt gemischte Menschen, die dann sagen, ich will Gewürzsommelier werden?
Das ist relativ bunt gemischt, aber alle haben schon Bezug zu Gewürzen. Da sind Lebensmitteltechnologen dabei, aus den Entwicklungsabteilungen der ganz großen Gewürzhersteller. Da sind kleine familiär geführte Brennereien dabei, da sind Manufakturen mit Fruchtaufstrichen dabei, da sind Köche dabei, das heißt, es ist komplett querbeet und gemischt. Und genau das ist eben das Spannende, dass man die Sichtweise aus ganz, ganz unterschiedlichen Richtungen bekommt. Und wenn es nach mir ginge, dann könnte das gerne ein Kurs sein, der die nächsten 5 Jahre weitergeht, immer mal wieder. Weil wir immer alle merken, dass die Zeit eigentlich viel zu kurz ist.
Ja, man kriegt dann, denke ich mir, richtig viel Input einfach auch mit und sicherlich entsteht da auch so die eine oder andere kreative Idee im Austausch. Du hast ja gesagt, andere Perspektive als Koch, der sagt, ah, ich würde mir dies und jenes bei einem Gewürz wünschen oder umgekehrt auch eine Brennerei oder das Thema Frucht. Fruchtverarbeitung, Fruchtaufstriche, auch da spielt ja Gewürz oftmals einfach eine Rolle und da denke ich, da entstehen natürlich dann auch spannende Gespräche, ein spannender Austausch und vielleicht auch spannende Projekte.
Nicht nur vielleicht, die ersten, ich glaube 5 habe ich in der Tasche. Und ich habe auch schon ein paar, gerade von den Köchen, ein paar abgespeichert für das Backbuch, was nächstes Jahr rauskommt. Ich spoilere einfach mal ein bisschen, das Kochbuch ist ja dieses Jahr rausgekommen, aber da kommen auch ein paar Gastrezepte mit dazu. Und also das ist es, Kooperation an allen Ecken und Enden und das ist auch genau das, was ich liebe, dass da immer wieder Neues auf mich zukommt und ich eigentlich nie Alltag habe, sondern immer total hungrig bleibe und wichtig ist mir da, klar, das Produkt, was rauskommt, gerade bei Kooperationen, das muss gut sein, aber es muss mir vor allem Spaß machen, mit den Leuten zu arbeiten. Das ist so der Hauptpunkt und das ist da mehr als genug gegeben.
Mhm. Und jetzt zum Abschluss eine meist schwierige Frage für Produzenten. Hast du einen All-Time-Favorite an Lieblingsgewürz, ein Lieblingsgewürz aus eurem Sortiment, das du eigentlich ja fast immer in irgendeiner Art und Weise in der eigenen Küche einsetzt?
Wenn ich mich auf eins runterbrechen muss, dann nehme ich in der Tat die wilden Kräuter, die allererste Mischung für Kräuterbutter, weil mir nicht bewusst war, und das ist über die Community gekommen, über die Kunden, dass das der totale Tausendsasser in der Küche ist, egal ob im Flammkuchenteig, in Geschnetzelten, im Risotto oder irgendwas. Also das kommt mindestens 2 bis 3 Mal die Woche bei uns auf den Tisch. Und ich habe es auch echt einfach mittlerweile häufig, dass unser Sohn sagt, der ist jetzt knapp 5, Papa, ist mir egal, was du kochst, aber mach bitte die Kräuter rein. Also das ist schon echt cool.
Ja, siehst du hast die Leidenschaft quasi schon transportiert. Vielen Dank, Hendrik, für dieses faszinierende, ja, für diese würzigen Einblicke in die Welt deiner Aromen, der Aromen von deiner Gewürzmanufaktur und letzten Endes auch den Einblick in die Entstehung von Kraut und Korn. Herzlichen Dank.
Ich danke dir für das Gespräch, hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.